Ich bin ein bisschen geschmissen, weil eigentlich was ganz anders ich dachte, dass Gott haben wollte, dass dran sei. Wir haben zwar über diesen Punkt gesprochen mit, kann man das ausmachen, das brauchen wir jetzt nicht. Vorbereitendes Gebet vor einem Einsatz, vor einer Sache und dann während dem eigentlichen Einsatz und danach. Aber ich wollte eigentlich noch eine Stufe weiter zurückgehen in der Vorbereitung als Einleitung für heute Abend und morgen früh das bringen, was der Klaus jetzt gemacht hat. Und zwar ein bisschen drauf eingehen, und ich nenne das Thema die verborgenen Kämpfe. Das, was wir im Verborgenen alles durchkämpfen werden, wird uns zu dem Sieg bringen, den wir uns erhoffen und erbeten und ersehnen. Und da gilt es ein Stück weit, uns darauf vorzubereiten und dorthin zu leben. Und ich finde, David bringt uns da das idealste Beispiel. Es ist ein sehr spannendes Thema, von das Leben des David zu studieren. Wie er in den Dienst berufen wurde, das davor, wie er sich vorbereitet hat, dann während dem Einsatz und sein danach. Die Berufung des David finden wir im 1. Samuel 16, 1 bis 13. Und da ruft Gott einen Propheten, den Samuel, und beauftragt ihn, geh hin und salbe den nächsten König. Gott war unzufrieden mit Saul, weil der es vermasselt hat. Den wollte er absetzen und David als neuen König einsetzen. Und als Samuel dahin kam und ganz begeistert war von den Söhnen, die ihm da vorgeführt wurden, hat Gott gesagt, nee, von denen ist es keiner. Und da war er etwas verwirrt. Und dann fragt er, ja, hast du nicht noch einen Sohn? Ja, der Eliab sagt, doch, ich habe noch einen. Aber der ist draußen bei den Schafen, den muss ich erst rufen. Und könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Blamage eigentlich für den David war, dass er gar nicht mit den anderen Söhnen vorgeführt wurde, als der Prophet kam. Stell dir vor, ein anerkannter Prophet kommt in dein Haus und du führst deine Söhne vor, aber einen, den vergisst du da draußen, den lässt du da draußen, den Jüngsten, führst alle anderen vor. Wie mag sich der David gefühlt haben? Als letzter wird er gerufen. Irgendjemand hat ihn dann gerufen, hey, komm, da ist ein Prophet, der will uns salben oder einen von uns, jetzt komm auch mal rein. Und er kommt dann vom Feld, von der Herde, er hat die Schafe gehütet. Und dann sagt Gott zu dem Propheten in seinem Geist hinein, hey, das ist er, den salbe. Und Samuel gehorcht und salbt ihn. Und ich glaube, das war einer oder der erste verborgene Kampf des David, dass er da nicht beleidigt und verletzt reagiert hat, weil er nicht gleich mit allen anderen gerufen wurde. Und es ist schon mal Hürde Nummer eins, die wir alle genauso nehmen müssen, dass wir nicht verletzt und beleidigt sind, wenn heute Abend oder an irgendeinem bestimmten Abend oder Gottesdienst oder Konferenz andere eingesetzt werden und ich im Moment noch nicht. Nicht beleidigt und verletzt reagieren und warten, bis deine Zeit dran ist. Der erste große Sieg des David. Er war nicht verletzt, nicht beleidigt und der Prophet hat ihn gesalbt. Was mag da in den anderen Brüdern vor sich gegangen sein? Der Jüngste, der bei den Schafen draußen ist, der wird jetzt gesalbt zum König. Jetzt waren die vielleicht stinkig, aber der David nicht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns vorstellen, wir sind an Davids Statt, wir werden heute Abend gesalbt, gesegnet oder irgendwann einmal und eingesetzt, dann haben wir doch den Floh im Ohr, dass wir denken, boah, jetzt muss es doch losgehen. Gestern Abend eingesetzt, heute Morgen muss doch der Kampf losgehen, muss doch der Einsatz losgehen und ich muss von Gott mächtigst gebraucht werden und der Welt gezeigt werden, wie genial ich bin. Und was lesen wir in der Bibel, was Gott mit dem David macht? Beziehungsweise was David macht, nachdem er zum König, Leute, zum König gesalbt wurde. Was macht er da? Der geht wieder raus zu den Schafe und hütet sie weiter. Gar nicht, so weit sind wir noch nicht. Jetzt geht er erst einmal wieder zu den Schafe raus und hütet diese Schafe. Und dort lernt er weitere Kämpfe im Verborgenen. Da ist er allein mit der Herde und dann kommt ein Löwe und will ein Schaf klauen. Und das lässt er nicht zu. Da kommen wilde Tiere und er behütet diese Herde. Kein Schaf geht verloren. Er entreißt sie den wilden Tieren wieder. Das sind Kämpfe, in die sich David hineingegeben hat, in denen er siegen gelernt hat. Das sind die Kämpfe, in die wir hineingeführt werden als Vorbereitung für Gebetskämpfe, in die Gott uns ganz sicher reinführen möchte. Wir können nicht irgendwas Größeres durchkämpfen, wenn wir nicht unseren Weg, unsere Vorbereitung dorthin gelebt haben. Und selbst wenn es etwas in Anführungszeichen Kleines ist, wenn wir unsere Familie retten wollen, die noch im Unglauben ist oder in irgendwelchen Irrlehren, Irrreligionen oder im Satanismus oder sonst wo drin ist, wir können nicht gleich sie herausreißen aus dem Rachen des Feindes und sie erretten und Gott vor die Nase stellen. Das bedarf Vorbereitungszeit. Und Gott hat seine Zeit mit jedem von uns. Und so hatte David seine Zeit bei den Schafen draußen. Das war der zweite Kampf, den er gewonnen hat. Er hat gesiegt. Er hat treu und brav das gemacht, was ihm vor den Füßen lag. Wenn wir irgendwie gesalbt werden, eingesetzt werden, Prophetien kriegen, mach treu und brav erstmal dein Leben weiter. Und lass es sich entwickeln. David war zum König gesalbt. Und der Geist des Herrn kam auf ihn. In dem Moment, als er zum König gesalbt wurde, war er erfüllt mit dem Geist des Herrn, mit der Salbung zum König. In der Bibel wird uns erklärt, dass da die Salbung und der Geist des Herrn von Saul gewichen ist. Nicht, weil jetzt ein anderer eingesetzt wurde, aber weil Saul nicht gehorcht hat und nicht Gott gedient hat. Und weil Saul nicht gehorcht hat, kam ein böser Geist zu ihm und hat ihn drangsaliert. Und jetzt wird David gerufen, weil jemand gebraucht wird, der schöne Musik machen kann. Der da spielen kann und beruhigend wirkt. War das nicht herrlich vorhin, als dieses Lied, ich weiß nicht, wie es heißt, ja, dieses Lied gespielt wurde und die Salbung freigesetzt wurde, Engel gedient haben, der Heilige Geist gewirkt hat. Das war doch angenehm. Da sind Dinge gewichen, da kam Friede, Entspannung rein. Und genau das hatte David für den Saul gemacht. Er wurde also immer öfter von den Schafen weggerufen und hat dem König gedient. Dann durfte er sogar seine Waffen tragen. Das war auch nochmal eine Ehre. So langsam aber sicher schwenkte sich das Blatt ein bisschen. Und dann ist der Saul in den Krieg gezogen gegen die Philister. Und wenn wir uns das jetzt bildhaft vorstellen, da ist die Armee von Saul auf dem Berg oben, stellt sich gegenüber der Armee der Philister, die auf dem anderen Berg oben waren. Und da befetzen sie sich, rufen sich Dinge zu. Und da gibt's diesen Goliath, diesen riesengroßen Mann, der dem Volk Israel Hohn spricht. Das stinkt zwar den Israeliten, die sind zwar sauer, aber sie kriegen Angst, weil der so mutig und kühn da steht. Und sagt, was macht ihr denn schon? Was schafft ihr denn schon? Ihr werdet's nicht schaffen, wir werden siegen. Schaut mich an, ich besiege euch. Sendet mir einen, der gegen mich kämpft. Und wenn er gewinnt, dann habt ihr die Schlacht gewonnen. Und wenn er verliert, dann haben wir gewonnen. Und in die Situation rein kommt David. Sein Vater hat ihn gesandt zur Armee und hat gesagt, guck mal nach, wie es deinen drei großen Brüdern geht, bring ihnen was zu essen, ja, Nahrung sollten sie bringen, nachschauen, wie es ihnen geht und ein Unterpfand dem Vater zurückbringen, dass er auch wirklich dort war. Der Vater war wohl ein bisschen ein ängstlicher Typ, auch da finden wir uns wieder. Wir Eltern sind oft ein bisschen ängstlich, was unsere Junge alles so machen und anstellen und wollen als Beruhigung eben so einen Beweis haben. Und David war wohl ein gehorsamer Sohn, der ging raus und dann hat er gehört, wie dieser Philister, dieser Goliath da Hohn gesprochen hat, dem Gott, dem Schöpfergott, dem Gott Israels. Und das hat den gewurmt. Das wollte er nicht zulassen. Und da hat er es so weit gebracht, dass er dem gegenübertreten konnte. Da hat er erst die Rüstung vom Saul anziehen sollen, die hat mir überhaupt nicht gepasst. Da hat er gesagt, so ein Quatsch, das brauche ich nicht. Ich bin's trainiert, mit Löwen zu kämpfen, mit wilden Tieren und mit der Steinschleuder. Lass mich so, wie ich bin. Hinausgehen, gegen diesen Philister antreten. Das ist wieder eine geniale Lehre für uns, dass wir nicht anderen nachmachen. Dass wir nicht von anderen uns das alles sagen lassen, wie wir es zu machen haben, sondern dass Gott uns gebrauchen kann, so wie er uns geschaffen hat. Ich kann mit einer Salbung, mit einer Rüstung von einem anderen nicht leben, das bin ich nicht. Ich kann mich von Gott nur so einsetzen lassen, wie er mich geschaffen hat. Und du kannst dich nur so gebrauchen und einsetzen lassen, wie du geschaffen bist. Deshalb sei dir bewusst, wer du bist, wie Gott dich geschaffen hat. Du bist wertvoll, du bist wunderbar, du bist einmalig. Erkenne deine Einmaligkeit, deine Gaben, deine Stärken, aber auch deine Schwächen. Wisse, was du kannst und wisse aber auch, was du nicht kannst, wo du Hilfe brauchst und wo andere dich ergänzen. Sei dir dessen bewusst, wenn Gott uns in den Krieg führt, führt er uns nie als einsame Streiter, sondern immer in einer Armee. Er führt uns immer in einer Armee. Kommt es an? Er führt uns nie allein. Selbst Jesus, als er hinausgesandt hat, hat er 2 und 2 gesandt. Nie allein. Okay, es gibt Situationen, da ist die Not mal so groß, die gibt es, da müssen wir allein hinstehen können. Aber wenn es um Kampf geht, sind wir im Team, in einer Armee. Und da gilt es, sich einander kennenzulernen, im Team funktionieren zu können. Und es ist gar nicht so leicht. Und im Team hat einer die Führung. Und jeder muss seine Aufgabe wissen. Ich bin einmal mit dem Team im Einsatz gewesen. 7 Leute. Und ich habe gefragt, hey, wo steht ihr? Ich spüre keinen Kampfgeist. Ich spüre keine radikale, totale Hingabe für diese Sache jetzt. Ich spüre, die Gedanken fliegen überall rum. Sie sind aber nicht fokussiert auf das, was wir jetzt vorhaben. Da habe ich gesagt, wo steht ihr? Sagt's bitte kurz und bündig, einer nach dem anderen. Der eine Mann hat gesagt, ich habe mir gerade überlegt, wie ich Gehaltsaufbesserung kriegen könnte, was ich da noch machen könnte, um einen besseren Job zu kriegen oder eine Abteilung zu übernehmen und so weiter. Die nächste hat gesagt, ach, ich habe so Angst, ich fühle mich so minderwertig. Ach, wer bin ich denn schon? Die nächste hat gesagt, ich bin so K.O., mir ist alles nutzegal. Ich kann nicht mehr, ich will nicht, warum bin ich überhaupt hier? Die weitere Person hat gesagt, wieso soll ich mich der Gabriele unterordnen? Ich weiß viel mehr, als die weiß. Ich bin auch eine Leiterin. Ich sehe jetzt gar nicht ein, dass ich mich da ein- und unterordne. Und so ging es gerade weiter. Ich habe gedacht, lieber Gott, das ist meine Armee. Aber wenn ich dann an David denke, wenn wir in der Geschichte ein bisschen weitergehen, dann wissen wir, was für eine Armee der hatte. So gut war die auch nicht. Und trotzdem war es eine geniale Armee. Als der Goliath Hohn gesprochen hat, ist David ihm gegenübergetreten. Und mit was ist er ihm gegenübergetreten eigentlich? Mit dem Wissen, mein Gott lebt. Und ein unbeschnittener Philister hat nicht das Recht, meinem Volk so Hohn zu sprechen, solche Worte zuzurufen. Was fällt diesem unbeschnittenen Philister ein? Dem werde ich zeigen. Und dann hat er eine Steinschleuder gehabt. Mit der hat er ganz gut umgehen können. Er wusste, da einen guten Stein rein und zielen und abschießen, das trifft genau das Ziel. Und er wird den Philister treffen und ihn damit töten. Er hatte keine Menschenfurcht. Er wusste, was er konnte, aufgrund der verborgenen Kämpfe, der Vorbereitung im Vorfeld. Und er wusste, ich stehe hier und komme im Namen des Allmächtigen. Was will der unbeschnittene Philister? Wenn du ins Gebet gehst, dann wisse, dass du Botschafter an Christi Stadt bist, dass du hier betest, gebietest, was auch immer, im Auftrag Gottes. Was will der Feind? Was will die Krankheit? Was will der Tod? Was wollen die Dämonen hier? Die haben kein Recht. Ich komme hier im Namen des Herrn. Und Leute, ich habe das manchmal, ich habe auch manchmal Ängste an manchen Stellen, an manchen Punkten im Kampf. Und dann habe ich mir manchmal selber ein bisschen Mut zugesprochen durch solche Sätze. Hey Feind, ich komme hier im Namen des Allmächtigen, des Schöpfers Himmels und der Erden, der mich geschaffen hat. Und in seinem Namen stehe ich hier. Was willst du, besiegter Feind seit 2000 Jahren? Du hast keine Macht mehr. Und meine kleine Steinschleuder ist im Namen Jesu verschwinde. Und die trifft. Die trifft. Und der Feind fällt um und weicht rückwärts raus. Wir müssen diese Gewissheit in uns haben. Wisse, wer du in Christus bist. Wisse, welchen Auftrag du hast. Hast du ein Mandat für diesen Kampf? Hast du einen Auftrag für diesen Kampf? Oder bist du, verzeiht mir die Deutlichkeit, ein bisschen größenwahnsinnig und hast noch nicht die kleinen Mächte in deinem Privatleben bekämpfen gelernt, so wie David die wilden Tiere, und nicht beleidigt und nicht verletzt sein, weil er als Letzter gerufen wurde und. Hast du das schon alles bekämpft? Wenn nicht, wieso wagst du es, in größere Gebiete hineinzugehen? Wer gibt dir das Recht? Leute, wenn der Feind merkt, dass er uns nicht bremsen kann, dann treibt er uns an. Und dann schickt er uns irgendwelche Feinde vor die Nase, wo er genau weiß, die springen da drauf an. Aber sie haben nicht den Auftrag von Gott, sie haben kein Mandat, sie sind da noch nicht trainiert genug, noch nicht vorbereitet genug. Und der Feind weiß, hä, da kriege ich sie. Da fallen sie auf die Schnauze, da begehen sie Fehler. Da begehen sie Fehler in ihrer Sprache. Deshalb ist mir das so wichtig, Markus 9, 11, dass wir das lernen, klare Anrede, klarer Befehl, dass da kein Wischiwaschi entsteht. Ich habe schon manchmal erlebt, dass im Eifer des Gefechts jemand einen Geist gebeten hat, würdest du bitte gehen und Heiliger Geist, im Namen Jesu, komm jetzt. Total verdreht die ganze Situation. Wir können nicht dem Heiligen Geist gebieten und die dämonischen Mächte bitten, würdest du jetzt gehen. Aber wie gesagt, im Eifer des Gefechts kann sowas passieren. Und wir müssen uns hineintrainieren lassen, unseren Weg entsprechend. David hatte diesen Weg. Wir haben andere Wege. Jeder hat seinen Weg. Ich habe mit kleinen Geistern angefangen, die auszutreiben. Ganz kleine Befreiungsdienste. Bei Freunden, bei Bekannten, die ich kannte. Dann wurde es immer weiter, immer ausgeweiteter. Langsam kamen immer massivere Dinge dazu. Bis hin eine Satanistin, die ihr Baby geschlachtet hat und das Blut auslaufen hat lassen und das Blut getrunken hat und dann 48 Stunden nonstop Luzifer angebetet, um Power zu kriegen. Und die hatte Power. Und dann kamen solche Leute in Befreiungsdienst. Und in der Bibel heißt es, wir lesen von Manifestationen, dass die Mächte dann die Menschen auf den Boden schmeißen und hin und her schütteln und dass es da manchmal ganz schön heavy abgeht. Und wie man da kämpft, das lernt man alles. Aber es gibt auch noch andere Manifestationen. Du schaust echt doof aus der Wäsche, wenn du das erste Mal erlebst, dass du einem Geist gebietest, einem Powergeist, der in einem Menschen war, der von der Khomeini-Killertruppe war und nach London kam und Hilfe gesucht hat. Er hat Luzifer seine Seele gegeben, verkauft und hat gesagt, ich will Power dafür, ich will Macht und du darfst mich mit 40 in den Tod holen. Jetzt bin ich 20, ich will 20 Jahre Power. Und der Kerl hatte Power. kurz vor dem 40. Geburtstag hat er Schiss gekriegt und wollte eigentlich doch noch eine Weile leben. Und dann kam er zu uns. Und dann haben wir ihn zu Jesus geführt. Hat er sich für Jesus entschieden und hat sein Leben ihm übergeben. Das Blut Jesu konnte ihn reinigen von den Sünden, die ihm bewusst waren. Und dann konnten wir anfangen mit dem Befreiungsdienst. Und als wir gegen diese Powergeister angingen von der Killertruppe von Khomeini, im Namen Jesu, raus hier, haben die Mächte ihn genommen und doing an die Decke geklebt. Und da oben hing er. Die Gravität war total umgedreht. Und da guckst du wirklich doof aus der Wäsche. Also, oh, das gibt's ja nicht. Und dann gilt es, korrekt und richtig zu beten. Mit Weisheit, mit Verstand. Wir haben einen Fehler gemacht. Und der arme Mann war sehr verletzt. Wir haben nämlich geboten, im Namen Jesu, Feind, lass los. Und der Feind zieht die Hand weg und der knallte runter. Das nächste Mal wird mit Weisheit, mit Verstand geboten. Im Namen Jesu, Feind, lege diesen Mann jetzt hier auf den Boden und verschwinde und lass ihn los. Leute, den Verstand nicht ausschalten. Beim Gebieten hellwach sein. Da bedarf es einiger Vorbereitung durch kleinere Kämpfe, in die wir uns hineinarbeiten mit der Zeit. Und ich mache seit 25 Jahren Befreiungsdienst und seit 10 Jahren jetzt strategische Kampfeinsätze, wie das klingt. Komm mir gerade vor wie ein Terrorist auf dem geistlichen Sektor. Und da gilt es wirklich von der Sprache her so klar und deutlich zu sein. Unsere Sprache ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn wir sprechen, das schießt regelrecht raus. Unsere Sprache, unsere Worte sind wie Kanonenkugeln. Und das müssen wir lernen, da müssen wir uns einüben. Und keine Fehler machen. Bei dem Mann haben wir nicht nur Befreiungsdienst machen müssen, sondern Heilungsdienst nachher. Gott sei Dank haben wir noch keine Toten aufwecken müssen deshalb. Aber wir müssen aufpassen und wir müssen wissen, in welche Gebiete hat uns Gott schon hineintrainiert. Wo gibt er uns Autorität? Wo haben wir sie? Leute, ich habe mir bei meinem allerersten Befreiungsdienst, den ich an anderen tun durfte, eine Stunde lang Mut angebetet. Ich kam mir vor wie ein Alkoholiker, der sich Mut antrinkt, um irgendwo eine Rede zu halten. So habe ich mir eine Stunde lang Mut angebetet, bis ich es endlich rausgekriegt habe. Du Geist, so und so im Namen Jesu, raus hier. Wir müssen uns hineinarbeiten in diese Dinge. Und es nicht nur in der Kampfführung, im Befreiungsdienst, im strategischen Gebet, auch im Heilungsgebet, im prophetischen. Wir müssen uns hineinarbeiten, dienen in die Geistesgaben, in all diese Dinge. David hat diese Vergangenheit hinter sich gehabt und sein erster großer Auftritt, sein erster großer Kampf war, diesen Goliath zu besiegen. Und da wusste immer noch keiner, dass er der nächste König ist. Das war immer noch im Verborgenen in ihm drin. Er war der Gesalbte des Herrn. David wusste aber, was er kann und deswegen hat er gesiegt. Der andere kam mit Schwert und Lanze und Speer und all diesen Waffen und David mit einer kleinen Steinschleuder. Egal, was der Feind uns auffährt an Waffen, wenn ich im Glauben komme, ein geheiligtes, gereinigtes Leben habe und weiß, wer ich bin in Christus und weiß, dass das Wort Gottes mein Schwert ist, dass ich geistliche Waffen besitze, dann ist der Sieg mein. Und es ist eigentlich ganz leicht. Ich bin so dankbar für dieses Leben von David, um ein bisschen kapieren zu können, wie man sich hineinlebt, arbeitet in Kampf. Und sein Leben war eigentlich Kampf. Er war der Kämpfer. Und das Gigantische bei ihm war, gleichzeitig war er der Anbeter. Die vielen Lieder, die er geschrieben hat, wie er Gott angebetet hat, Das hat Gott so unendlich gefallen und doch war er der Kämpfer par excellence. Es wird kaum ein anderer so hochgehoben, der so kämpfen kann wie ein David. Als Saul dann wirklich abgeschrieben war und David die Königsherrschaft übernehmen sollte, war Saul immer noch am Leben und hat nach dem Leben von David getrachtet. Und da beginnt wieder eine interessante Etappe. David flieht vor ihm. Wie oft fliehen wir vorm Feind und geben auf und übergeben und überlassen ihm viele Felder. Und jetzt kommt wieder ein Kampf im Verborgenen des David, der so wichtig ist. Er hat den Saul nicht angetastet. Er hat sich an biblische, göttliche Regeln gehalten. Er hat den Augapfel, den Gesalbten des Herrn, nicht angetastet. Er wusste genau, was er darf und was er nicht darf. Er hätte können. Er war in einer Höhle und es war eine Riesenhöhle. Es wurde überliefert, dass da mindestens 3000 Mann reingehen. Da war er ganz hinten versteckt in der Höhle. Und dann kam doch ausgerechnet Saul in diese Höhle und legt sich mit seinen Kämpfern vorne rein. Und seine 400 Mannen von David, die haben ihm gesagt, hey, jetzt hast du ihn in deiner Hand, jetzt geh hin, jetzt kannst du ihn töten. Und David sagt, nein, das tue ich nicht. Diesen Kampf überlasse ich dem Herrn. Der wusste ganz genau, was er darf und was er nicht darf. Und wir schießen öfter übers Ziel raus und kämpfen an Stellen, wo Gott mit dem Kopf schüttelt und sagt, ich habe dich nie in diesen Kampf gerufen. Er hat keinen Fehler begangen. Also ich kann bezeugen, leider, ich habe schon recht viele Fehler gemacht. Echt doofe Fehler. Und wisst ihr, ein Fehler ist ein ganz fataler und der passiert so leicht und ist der Fehler des Ungehorsams und des Inzweifelstellens, was Gott gesagt hat. Hat er jetzt das wirklich so gemeint, wie er das gesagt hat? Und genau dieser Ungehorsam, dieses nicht mehr für Wahrhalten, dass Gott das wirklich gesprochen hat, ist schon der Anfang vom ganzen Übel. Die Schlange im Garten Eden zur Eva, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass du davon nicht essen darfst? War das wirklich so? Wir müssen Gott kennen, wir müssen sein Wort kennen. Wenn wir mit der Bibel in der Hand in den Kampf gehen, das ist die Waffe, aber ich muss sie nicht nur in der Hand haben, ich muss sie im Herzen haben. Ich muss sie gelesen haben, ich muss Bescheid wissen, was in der Bibel steht. Da kriege ich sehr viel mit, was ich darf und was ich nicht darf. Und wir schießen sehr leicht übers Ziel raus. Wir müssen unsere kleinen Kämpfe brav ausführen und uns durcharbeiten und Gott schenkt jedes Mal ein bisschen größer. Renneinzugsbereich. Glaubt ihr, dass ein Sportler, der sich für die Goldmedaille vorbereitet, sofort als allererstes 42 Kilometer und 125 Meter läuft und Marathon, der trainiert sich langsam aber sicher da rein. Und in meiner Bibel steht, von Paulus geschrieben, hey, trainiert euch. So wie ein Athlet sich auf einen Weltmeistertitel oder Goldmedaille hin trainiert, so trainiert ihr euch geistlich. Leute, wenn wir das machen würden, das wäre genial. Wenn wir uns geistlich so trainieren würden. Und heutzutage kann keiner mehr im Alleingang sich für eine Goldmedaille vorbereiten, bringen und alles ihm ja beratenderweise vorkauen, was er zu machen hat, was er zu essen hat, was er zu lassen hat, wie das Training abläuft. Wir brauchen unsere Ältesten, unsere Pastoren, unsere Leiter, unsere geistlichen Coaches, um uns auf diesen Kampf vorzubereiten. Ich möchte lernen von denen, die schon länger im Gebet sind. Wie machst du das? Wie ziehst du das durch? Was darf ich? Was ist weise? Wisst ihr, eine der größten Schubkräfte für Gebet ist Fasten. Und viele Leute wollen immer wieder, ach, lehre uns doch mal über Fasten. Halt doch da mal ein Seminar drüber, dich Menschenskind noch mal. Ja, sag uns ganz kurz, was muss ich tun? Habe ich gesagt, hör auf zu essen. Das ist Fasten. Fang doch endlich an, selber dich hinein zu trainieren. Fang mit einem Tag in der Woche an, lege Treue und Disziplin an den Tag und faste und bete. Und bereite dich im Gebet vor oder auf das Gebet vor. Ich erlaube Teammitgliedern nicht auf größere Einsätze mitzugehen, es sei denn, sie haben gefastet. Je nach Größe ist die Anzahl der Tage. Und ich habe gesagt, gnade euch Gott, wenn ihr hier lügt. Ihr öffnet Satan eine Tür oder seinen Helfershelfern, wenn ihr nicht die Regeln einhaltet, die es da gilt einzuhalten. Wir haben Vorbereitungstreffen, wir haben Fasten, wir haben Gebet. Sie brauchen die Genehmigung von Ihrem Pastor oder von irgendwelchen Leitern. Jeder muss sich einen Fürbitter heranziehen, der während des Einsatzes fastet und betet und hinter Ihnen steht. Und wie Klaus vorhin gesagt hat, im Vorfeld es mitmacht, vor allen Dingen während des Einsatzes fastet und betet, je nachdem. Und dann vor allen Dingen Beter im Hintergrund haben, die im Danach fasten und beten und abschützen. Denn meistens kommt man total erschöpft und müde von einem Einsatz zurück und die Emotionen sinken in den Keller. Man ist K.O. Man hat gewaltig viel erlebt und hat vielleicht blöde Gedanken. Boah, was habe ich gemacht? Mensch, gegen was für Mächte bin ich da angetreten? Und zack, ich krieg eine gewitzt. Jesus ist so deutlich und sagt, ach, freut euch nicht, dass die Geister euch untertan sind. Freut euch, dass eure Namen im Himmel stehen. Darüber sollen wir uns freuen. Bloß weil ein paar Geisterle uns gehorcht haben, was ist das schon? Und trotzdem freuen wir uns darüber. Aber die Hauptfreude sollte sein, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Und dass ich ein Kind Gottes bin. Und dass ich von ihm gebraucht werde und eingesetzt werde. David hat kämpfen gelernt und gleichzeitig anbeten. Er hat ein Leben des Kampfes gehabt. Und das ist eigentlich gleich nach seiner Berufungsgeschichte, fängt diese Schilderung seines Kampfeslebens an und es geht bis zum 31. Kapitel, bis zum Ende. Und da sammelt er wirklich viele Erfahrungen. Da gibt's viele, viele Siege im Krieg, im Kampf gegen feindliche Heere, aber auch gegen sein Ich und gegen seine Gefühle. Und das ist das, was wir auch so wichtig lernen sollen, dass wir nicht emotional, seelisch reagieren. Ich war einmal bei diesen Gebetsgenerälen von den 5 Kontinenten mit dabei. Und da, also erstens liebe ich Eis und Schnee und Kälte. Und Gott hat mich immer in heiße Länder geschickt. Ob Philippinen, ob Sri Lanka, ob Madrid, ob Athen, ob Kreta. 40 Grad, 45 Grad, schrecklich. Und wir waren am Olymp, dann auf dem Olymp zum Einsatz. Und für mich war ein Hotelzimmer gebucht, gleich da in der Nähe von unserem Basislager. 2 Amerikanerinnen waren auch noch im Hotel eingeteilt. Aber dieser eine Kämpfer, dieser Torhüter von Griechenland, der wollte doch partout, dass ich da in dem Basislager schlaf. Und dann führt er mich zu dem Platz, wo ich hätte schlafen sollen. Ich war müde, ich hatte Hunger, ich hatte Kopfweh, es war heiß. Ich wollte nur noch in mein Hotelzimmer und eine Dusche und eine Flasche Wasser und ins Bett. Und dann zeigte er mir meine Schlafstelle, die er für mich ausgesucht hat. Das waren 3 Bäume, eine Schnur zwischen den 3 Bäumen und große Tücher gespannt. Ich habe gesagt, bist du noch zu retten? Da kommt jeder Hund, hebt einmal das Bein und ich krieg's dann ab, oder wie? Also ich habe gerade gedacht, das darf nicht wahr sein. Aber ich habe emotional reagiert. Ich dachte, kann das sein? Warum gehen Leiter mit mir so um? Respektieren die nicht, wenn ich im Vorfeld eine Woche lang sag, ich zahle das Hotelzimmer, ich zahle das Taxi zum Hotel, ich schlafe im Hotel, ich mache alles mit, aber ich bin nicht der Typ auf der Luftmatratze im Gras zwischen 3 Bäumen. Und mir kamen dummerweise in dem Moment die Tränen und ich habe emotional reagiert. Und dann kommt doch der Kerl, packt mich an den Schultern, beide, schüttelt mich durch. Keine Emotionen. Wir sind hier im Krieg und im Kampf. Und ich schluck. Und ich meine, irgendwo musste ich ja sehr schnell innerlich beipflichten. Könnt ihr euch vorstellen, ein amerikanischer Soldat im Irak, in der Wüste, in der Hitze, mit Sand und sonstigen Viechern. So heiß hier, ich kann nicht schlafen. Ich meine, den kannst du vergessen. Da ist die Kampfmoral einer ganzen Armee dahin. Und wir im Geistlichen denken, wir könnten uns alles erlauben. Ich, armes Ich, und noch eine Streicheleinheit. Segne mich doch nochmal und bestätige mir nochmal, dass ich darf und muss und kann und soll. Also wir sind schon sehr, sehr weit von dem Verständnis Armee entfernt. Da gefallen mir wieder die Typen vom David. Der hat 400 hartgesottene Männer gehabt, die überall abgelehnt waren. Knallharte Typen. Also mit denen zu kämpfen war sicher eine Wonne. Ich meine, anderes Benehmen war dort vielleicht nicht gerade das Allerangenehmste. David war zum König gesalbt. Jetzt hat er so eine Armee und versteckt sich in Höhlen. Und mit denen muss er Kämpfe durchführen. Immer noch mit dem Bewusstsein, ich bin zum König gesalbt. Nur so viel für die, die Berufungen auf ihrem Leben liegen haben, die prophetische Worte auf euch liegen habt. Und ihr wartet vielleicht schon 2 Wochen oder 4 Monate oder 10 Jahre. Es braucht Geduld bis zu dem richtigen Zeitpunkt. Und den weiß oft nur Gott. Und wenn es dann geschieht, geht's mit atemberaubender Geschwindigkeit los. Da kommt man kaum noch hinterher. Und dann kommt eine Geschichte, die mich am allermeisten fasziniert. Und das ist eigentlich mein Skopus, mein Hauptgedanke an euch, dass ihr die in euch einverleibt, diesen Teil der Geschichte oder dieses Kampfesleben von David. Er war immer noch auf der Flucht vor Saul, der ja ihm nach dem Leben trachtete. Und dann heißt es, dass er floh zu dem König Achis von Gat. Und dort hat er sich wahnsinnig gestellt, um da nicht umgebracht zu werden. Der hat einen Bart und da ließ er seinen Speichel rein, sabbern. Das muss also ausgesehen haben. Und er hat sich echt saudoof, albern benommen und wahnsinnig gestellt. Ich meine, wer schon mal in der Psychiatrie war, weiß in etwa, wie das ausgesehen haben könnte. Und wenn man jetzt allein die Worte sich überlegt, Achis, Gat, der Philister, der Hohn gesprochen hat, Goliath, der kam von Gat. Also David zieht ausgerechnet in die Stadt, wo der Philister hergekommen ist. Ein bisschen blöd, ne? Zusätzlich, dass er sich verrückt gestellt hat. War das echt doof. Und da begeht er eigentlich eine dumme Entscheidung. Da macht er ein paar Fehler, die passen gar nicht so ganz zu ihm. Er zog also ins Philisterland nach Gat zu dem König Achis, dem Sohn Maochs. Gat ist die Heimatstadt von Goliath, des Riesen, des Philisters. Und Achis bedeutet der zu fürchtende. Der zieht also in die Heimatstadt von dem Riesen Goliath, in die Stadt, die bedeutet, die zu fürchten ist. Und Maoch, der König, heißt Bedrückung. Also er geht dorthin, wo der König der Bedrückung herrscht. In die Heimatstadt des Philisters Goliath. In die Stadt Achis, die zu fürchten war. Im Grunde genommen schon allein die Namen zeigen, du bist sowas von blöd, dass du dorthin gehst. Kein Wunder stellst du dich wahnsinnig. Kein Wunder kommst du nicht anders durch, als wie mit Wahnsinn. Das werde ich bis heute nicht begreifen, warum er das gemacht hat. Aber die Dramatik spitzt sich immer mehr zu. Und das erleben wir im Kampf auch. Es kann so dramatische Situationen geben. Und da gilt es, nicht emotional oder seelisch zu reagieren. Da gilt es, eine Lektion im Vorfeld gelernt zu haben, dass mein Geist regiert. Dass die richtige Ordnung kommt. Der Geist muss regieren. Und die Seele muss sich dem Geist unterordnen. Und das Fleisch muss sich dem Geist unterordnen. Das ist so wichtig, Leute. Ob klein, ob groß, ob Mann, ob Frau. Wir müssen unsere Emotionen im Griff haben. Wir müssen unsere Seele, unser Fleisch dem Geist unterordnen und der Geist regiert. Und das Seelische, Emotionale, Fleischliche beginnt hier oben. Und letztlich ist hier oben der größte Schlachtfeld, das es überhaupt gibt. Die paar Dämonen, was sollen's? Unser Denken ist es. Wenn wir endlich biblisch, heilig, göttlich, himmlisch denken würden, glaubend denken würden, dann hätten wir keinen Kleinglauben, keinen Zweifel, keinen Unglauben, keine Angst, keine Menschenfurcht. Wir wüssten, wer wir sind an Christi Stadt, ans Botschafter hier, berufen zum Kampf, berufen, verheißen zum Sieg. Das ist das, wo wir den Verstand einsetzen müssen. Und wo Paulus sagt, A, erneuert euer Denken und B, nehmt eure Gedanken gefangen. Entschuldigung, kotzt's manchmal an, in fromme Veranstaltungen zu sein, vor Gottesdiensten zum Beispiel. Da nimmt irgendein kleines Weible oder Morle Autorität über alle Gottesdienstbesucher. Ich nehme jetzt alle Gedanken gefangen von allen Gottesdienstbesuchern. So ein Stuss, nimm doch mal deine gefangen. Das kannst du ja schon nicht. Kaum sitzt drin und das erste Anbetungslied kommt. Was gibt's heute zum Essen? Ich habe schon Hunger eigentlich. Och, erster Satz von der Predigt. Was machen wir heute Nachmittag? Schon wieder die blöde Verwandtschaft. Leute, nehmt die Gedanken gefangen. Und zwar jeder für sich. Wenn ich jetzt die Gedanken vom Klaus gefangen nehmen will, wollte und es täte, wäre ich eine Hexe. Und das bin ich nicht. Ich will keine Domination, keine Manipulation. Der Klaus ist für seine Gedanken selber verantwortlich. Mal hör de Kack, das Problem hat er. Aber ich hab's auch. Ich muss meine Gedanken gefangen nehmen. Und Leute, je mehr man im Kampf ist, im Gebet ist, gilt es immer wieder, ich nehme meine Gedanken gefangen. Ihr wisst nicht, wie oft ich wirklich sag, Gehirn, im Namen Jesu, nehme ich jetzt die Gedanken gefangen. Ihr fokussiert euch auf Jesus Christus, auf das Wort Gottes und Gefühl runter. Fleisch, gehorche dem, was ich sag. Und es ist manchmal ein ganz schön harter Kampf. Ihr kennt meine Geschichte nicht. Ihr wisst nicht, was bei mir körperlich los ist. Und ihr wisst nicht, in welche Situationen Gott mich oft bringt, wo ich auf Festungen hochklettern muss, auf Berge. Und ich hatte Kinderlähmung und Wirbelsäulenoperationen und kaputte Nerven und. Und bin überhaupt nicht geeignet dafür, dass ich manchmal sage, meine Güte, hast du da nicht andere dafür. Deshalb seid ermutigt, steht endlich auf und übernehmt den Kampf. Aber ich werde, solange ich es kann, weitermachen, Herr Jesus. Und ich komme überall hin, aber auf der Festung Nimrod jetzt in Israel, habe ich gedacht, lieber Gott, da muss ich hoch, Gnade. Dort oben müssen wir Abendmahl nehmen und den Kampf ausführen und den Abendmahlwein gebrauchen, um Land zu reinigen. Dann habe ich angefangen, im Namen Jesu, linker Fuß vor, Kia Rabacha schon rechter Fuß und ich werde da hochkommen, im Namen Jesu, Körper gehorche. Und er gehorcht. Und so wird deiner auch dir gehorchen, nicht mir. Deiner, dir, meiner, mir, um Klaus seiner, seinem. Wir haben keine Ahnung. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn ich einen Bibelvers bezeugen kann, dann diesen. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und was Gott mit uns Schwachen alles anstellen kann, meine Güte, was kann er dann mit den Starken, die sich Gott hingeben? David war so blöd und ging nach Achis, Maoch, nach Gat, zu dem König, schrecklich. Und dann hat er sich angeboten, darf ich mit dir in den Krieg ziehen? Ich will dir dienen. Auch das ist wie blöd, mit dem feindlichen Heer zusammen, mit dem feindlichen König sich liieren. Gegen Israel, nicht gegen Israel, aber nicht einen israelischen König, einem Fremden. Und in dieser Zeit, wo er dort ist, diese Tage, wo er sich dort anbietet und dann die Frustration erlebt, dass dieser König sagt, nee, wir brauchen dich nicht. Wir haben Angst, dass du dich eventuell irgendwann im Lauf des Kampfes, wenn er heiß wird, uns im Stich lässt, von uns zurückziehst und gegen uns kämpfst mit dem anderen feindlichen Heer. Nee, dich wollen wir nicht. Zieh wieder zurück zu deiner Familie, zu deinen Frauen, Kindern, zu deinen Tieren. Und dann geht er betrüppelt zurück Und was findet er vor? Nix. Ein anderer feindlicher Herrscher kam herein und hat seine Frauen, seine Kinder und von den ganzen 400 Mannen gefangen genommen, alles verbrannt. Er sah nur Rauch aufsteigen, als er in die Nähe seiner Heimatstadt kam. Könnt ihr euch vorstellen, wie verzweifelt und verletzt er und die 400 hartgesottene Männer waren? Da heißt es in der Bibel, die haben geweint, die waren verzweifelt. Die haben angefangen, den David zu hassen. Warum hat der Kerl uns jetzt da hingeführt? Da hat er sich benommen wie ein Wahnsinniger. Dann hat er sich angeboten, bei einem faulen König mitzumachen. Dann wurden wir abgelehnt und jetzt kommen wir zurück und haben nichts mehr. Und da heißt es in der Bibel, dass die 400 Mann verzweifelt waren, geweint waren, geschluchzt haben wegen ihren verloren gegangenen Frauen und Kindern. Und David weinte und war verzweifelt genauso. Ein gebrochener Mann, meine Frau, meine Kinder. Er wusste ja nicht, ob sie noch leben. Er wusste nichts. Nur waren sie nicht mehr da. Und die Stadt war in Schutt und Asche. Hab und Gut war weg. Die Verzweiflung herrscht bei 400 hartgesottenen Männern und ihm. Und dann erklärt uns die Bibel, dass die 400 so einen Hass auf ihn gekriegt haben, dass sie ihn steinigen wollten. Sie wollten ihn töten. Und die haben sich schon niedergebeugt und Steine aufgehoben und waren dabei. Vielleicht sind auch schon ein paar geflogen, das steht nicht drin. Aber es heißt, sie wollten die Steine nehmen und ihn töten. Die waren so voller Verzweiflung und Hass auf ihn, dass er sie fehlgeleitet hat und wollten ihn töten. Und da steht eins der größten, gigantischsten Geheimnisse der Bibel, wie wir uns zu benehmen haben in schweren, todesbedrohten Situationen. Da heißt es, und David stärkte sich in seiner Seele und betete Gott an. Ich kann mir vorstellen, dass da der Psalm entstanden ist. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Geist, steh auf. Lobe den Herrn. Ich weiß nicht, ob meine Frau noch lebt, ob meine Kinder noch leben. Ich weiß nicht, ob Hab und Gut alles verloren gegangen ist. Ich weiß nicht, ob es die 400 Männer jetzt schaffen, mich umzubringen. Aber ich stehe auf im Namen Jesu und ich lobe Gott. Ich erhebe mich von einem verzweifelten, weinenden, gebückten Mann in Todesnot. Kommt diese Kraft in ihn herein. Und er steht auf und betet an. Und er befiehlt seiner Seele: Lobe den Herrn, meine Seele. Leute, wir würden gut dran tun, wenn wir in schwierigen, verzweifelten Situationen aufstehen würden gegen alles, was da gegen uns steht. Und sagen: Ich lobe meinen Gott. Er ist ein allmächtiger Gott und er kann auch aus dieser Situation noch etwas Gutes machen. Das ist die richtige Reaktion auf eine solche Situation. Das Spannende geht weiter. Jetzt war er wieder gestärkt in seiner Seele. Und die Männer haben die Steine fallen lassen. Was ist mit dem David los? Spinnt er jetzt? Der lobt Gott, der singt, der preist, der steht wie eine Eins da. Unerschütterlich, der hat Glauben und Vertrauen, Gottvertrauen ausgestrahlt. Meine Seele lobt den Gott aller Götter. Und die 400 haben die Steine plumpsen lassen und, was denn hier los? Was hat er denn jetzt? Das fühlt sich nicht mehr so wahnsinnig an wie in Gatt. Das ist wieder ein anderer Mann hier. Und dann heißt es in so einem kleinen Nebensätzchen, und David befragte den Herrn. Wir würden wohl dran tun, wenn wir öfters den Herrn in solchen Situationen befragen würden. Und ihm dann auch die Zeit geben zu antworten, und zwar, wie es ihm gefällt. In welchem Zeitraum und auch wie seine Auskunft ist, wie seine Antwort ist. Er hat Gott befragt, soll ich nachziehen? Soll ich diesem feindlichen Heer nachjagen? Ja oder nein? Und die Antwort war ja. Und dann sind sie aufgrund des Wortes Gottes dem feindlichen Heer nachgezogen. Nicht aus Verzweiflung, nicht aus Wut, nicht aus Aggression, um das denen heimzuzahlen und Frauen, Kinder und Hab und Gut wieder zu holen, zurückzuholen, sondern sie zogen aus, weil Gott gesprochen hat. Und da war der Sieg verheißen. Und das war einer der größten Siege des David. Viele verborgene Siege, punktuell, immer wieder in der Öffentlichkeit einer. Und er hat immer gesiegt. Genial. Lest mal die ganze Geschichte im 1. Samuel durch. Das Leben des David, die verborgenen Kämpfe, die paar öffentlichen, diesen Mann studieren und lernt von ihm zu kämpfen. Das ist eigentlich meine Ermutigung für jeden von uns. Erst danach, erst nach diesem Sieg, kam es dann dazu, dass Saul endlich weg war und David die Königsherrschaft bekam. All diese Jahre, diese Kämpfe im Verborgenen und ein paar öffentliche, die waren es, die David zur Erfüllung seiner Prophetie, zur Erfüllung der Salbung zum König geführt haben. Und jeder von uns wird verborgene Kämpfe haben. Und es liegt an dir, sie siegreich zu bestehen. Und da ist die Freude drin, da ist das Abenteuer, da ist die Spannung. Und dann kann es losgehen. Gott fragen, ihm gehorchen, seine Spielregeln einhalten. Das ist alles mit zur Vorbereitung für Kampf oder Anfang von Kampf. Ich möchte morgen an der Stelle ein bisschen weitermachen, was während dem Kampf zu beachten ist, was danach zu beachten ist. Wo wir Mandate haben und wo wir eben keine Mandate haben. Weil das sehr, sehr wichtig ist. Wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir da Fehler machen. Selbst aus Unwissenheit. Dummheit schützt vor Strafe nicht. Da können wir uns nicht rausreden. Wenn ich aus Dummheit E605 schluck, verätzt es mir trotzdem alles. Das geht nicht. Aber heute Abend mal so weit. Ihr seht alle etwas müde aus. Könnt ihr noch? Könnt ihr alle noch mal aufstehen? Ich wünsche, na Moment, erst erkläre ich es mal noch nicht. wo ist der im Bett? Ach, da bist du. Schläfst du? Nee. Kannst du dann mal jetzt ans Schlagzeug gehen? Und eine Gitarre, kannst du mal an die Gitarre? Ich höre schon seit Anfang unserer Zeit hier, dass Gott eine Armee rufen möchte und er uns ein bisschen in diesen Rhythmus hineinnehmen möchte, in einen gewissen Marschrhythmus. Und es gilt wirklich, dass wir Entscheidung treffen, ich stehe auf, ich mache da mit. Auch wenn das jetzt vielleicht kurz komisch vorkommt oder bemüht bist, völlig egal. Gebiete deinem Körper, ordne dich dem Geist unter. Und im Geist entscheide ich mich jetzt, ich will das machen. Und dann bewege mal deine Füße dazu und fang an zu laufen. Ihr könnt in den Mittelgang vor und rückwärts, bewegt euch mal und kommt in den Rhythmus rein. Ganz leise, ja, okay, super. Im Himmel bleibt ganz leise so, das ist super, ja, Halleluja. Gott will es freisetzen auf allen möglichen Instrumenten. Schlagzeug ist ideal dafür. Wir können den Marsch hören. Die Engel marschieren global. Leute, das geschieht global. Die Engelarmee ist auferstanden. Die steht, sie ist unter dem Kommando von Gott selbst. Wir sind hier unter dem Kommando von Jesus Christus, unserem Generalfeldmarschall. Und er will uns hineinnehmen in diese Rhythmen, in dieses Marschieren. Dass wir uns aufmachen. Ich entscheide mich. Ich will da rein, Herr. Koste es, was es wolle. Ob ich es kapiere oder nicht. Nimm mich mit. Ich will. Halleluja. Dann steht auf. Halleluja. Herr, du bist genial. Du bist großartig. Du bist wunderbar. Und ich danke dir, dass der Ruf erschallt ist. Ich rufe meine Armee. Kommt herzu. Kommt herzu. Halleluja. Der Ruf ist ergangen. Kommt herzu zu meiner Armee. Gott ruft seine Armee global zusammen. Und ihr gehört dazu. Großenhain Gemeinde gehört dazu. Seid gesegnet mit Glauben, mit Mut. Steht auf und marschiert und lauft und nehmt euer Land ein. Der Feind hat euch zu lange festgehalten, gebunden, Angst gemacht. Aber ihr seid ihm dummerweise auf den Leim gegangen und habt's geglaubt, was er euch vorgequasselt hat. Der schweigt jetzt im Namen Jesu. Alle Lügenmächte, raus hier. Feind, du Lügner. All diese Mächte stammen vom Vater der Lüge, von Luzifer selber ab. Und diese Lügen des Feindes, die verstummen jetzt und die verschwinden. Alle Lügengeister im Namen Jesu, seid frei davon. Ich setze die Wahrheit über euch frei. Ihr gehört zu einer globalen Armee Jesu Christi. Ihr seid Teil einer globalen Armee und vor allen Dingen, ihr seid Deutsche. Ihr seid Teil der deutschen Armee, die Gott heranführen möchte zum wahren Kriegern. Dass Deutschland endlich in seine Berufung hineinkommt. Und euch Männer ganz besonders, seid gesegnet im Namen Jesu. Seid gesegnet mit dem Kampfgeist. Kein falsches Führerverständnis mehr. Jesus Christus ist der Führer. Er ist der Generalfeldmarschall. Er führt an. Und es wird ein heiliger Krieg sein und der Endsieg ist sein. Halleluja. Und mit diesem Bewusstsein, schlaft gut heute Nacht. Möge Gott euch Träume schenken. Und ich freue mich auf morgen früh. Halleluja.